Bei dem Text bete ich lieber mal noch, dass da auch was Vernünftiges vorher rauskommt. Ja, Gott, ich möchte danken für diesen Text, auch wenn er im ersten Moment so total fremd und irgendwie auch irritierend wirkt. Möchte ich bitten, dass du durch diesen Text einen Punkt machst in unserem Leben, der uns zu dir führt, der uns befreit und der uns deine Schönheit vor Augen führt. Amen. Ja, wir sind in einer kleinen Predigtserie zu einigen großen Themenbereichen in unserem Leben. Vor 2 Wochen haben wir über Arbeit nachgedacht und welche befreienden Gedanken Gott darüber hat. Letzte Woche ging es um das Thema Geld. Wir haben gesehen, dass weder Reichtum noch Armut verherrlicht werden und dass wir aufgefordert sind zu genießen, aber auch in der Großzügigkeit gegenüber anderen zu leben. Und heute geht es um einen weiteren Themenbereich, der uns auch alle betrifft, nämlich um den Bereich der Liebe und der Beziehungen. Es geht um Single-Sein und um Partnerschaft und um die Sicht, die der christliche Glaube damit reinwirft. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir uns bewusst sein, dass jeder von uns, unabhängig von unserem Hintergrund, jeden Tag von verschiedenen Perspektiven zum Thema Liebe und zum Thema Beziehungen geprägt wird. Eine Sicht, die uns so in verschiedenster Form begegnet, ist mir wieder bei meiner letzten U-Bahnfahrt oder bei einer meiner letzten, nicht bei der letzten, aber bei einer U-Bahnfahrt in München begegnet, und zwar in Form von Tinder-Plakaten. Tinder, das ist ja diese bekannte Dating-App, und wer in diesem Jahr so in den Großstädten unterwegs war, auch in München, der wird wahrscheinlich diese Plakate von der Werbekampagne gesehen haben, die unter dem Hashtag Single Not Sorry nicht zu übersehen waren. Die sahen so aus. Das sind Plakate mit jungen, gut aussehenden Menschen und darauf verschiedene Sprüche. Happy New Single oder Single macht, was Single will. Single lebt, wie Single lebt. Oder Single küsst, wenn Single küsst. Und das Ziel der Kampagne ist, das Single-Leben junger Menschen zu feiern und von sozialem Druck zu befreien. Lennart Schirmer, der in der Kampagne in Europa, also für die Kampagne in Europa zuständig ist, der sagt, junge Menschen sollten daten, wie es sich für sie richtig anfühlt und ihren eigenen persönlichen Erfahrungen machen. Single zu sein ist ein Lebensstil, der es uns ermöglicht, neue Dinge auszuprobieren, neue Leute kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. Die Motive stehen für Abenteuer, Spaß und Selbstfindung im Single-Leben. Das heißt, diese Kampagne hat eine ganz klare Richtung. Es ist ein Feiern der persönlichen Unabhängigkeit, der persönlichen Freiheit. Single zu sein ist großartig. Und das Interessante ist jetzt, dass das eine Kampagne für Tinder ist. Ja, nicht eine Kampagne für ein Single-Magazin, die irgendwie mal auch die Vorzüge vom Single-Dasein hervorheben will, sondern es ist eine Kampagne für Tinder. Eine Kampagne für eine Dating-App, die durchaus den Ruf hat, eine App für schnellen Sex und auch eine App für unverbindliche sexuelle Abenteuer zu sein. Das heißt, die Sicht auf Liebe ist folgende. Entscheidend ist deine persönliche Unabhängigkeit, deine Freiheit. Aber du kannst das Erotische, das Romantische, das Sexuelle, was Beziehung sonst so mitbringt, Single küsst, wenn Single küsst, du kannst es in deiner Unabhängigkeit und in deiner Freiheit haben. Tinder sei Dank. Das ist die eine Sicht auf Liebe und Beziehung, die uns heute oft begegnet, auch in Filmen, in Romanen, die sehr präsent ist. Ja? Entscheidend in der Liebe ist deine persönliche Unabhängigkeit. Die andere Sicht, die dieser Sicht quasi direkt gegenübersteht, ist eine Sicht, die uns eher in traditionelleren Kontexten, vielleicht auch eher hier in ländlicheren Gebieten oder auch in eher religiös geprägten Gegenden begegnet. Und das ist die Sicht, wenn du keinen Partner hast oder nicht verheiratet bist, dann bist du nun nicht ganz vollständig. Als Single bist du sozusagen ein Mensch im Wartezustand. Bosse hat es mal ganz nett in einem Lied ausgedrückt, wir sitzen im Wartesaal zum Glücklichsein, bis dann eines Tages sozusagen das große Glück der Ehe durch die Tür kommt. Vielleicht kennt ihr diese Sicht als Single, diese liebgemeinte Frage von der Oma, ob ihr denn gerade jemand Nettes trefft. Oder so dieser fragende, fast schon mitleidige Blick der Familie, und wie sieht's aus, hast du jetzt jemand? Das ist die andere Sicht, wo die Ehe idealisiert wird, als das einzige Ideal, die höchste Form des Zusammenseins oder des Lebens an sich. Und solange du eben Single bist, fehlt dir etwas ganz Entscheidendes zum Glück und man muss sich eigentlich bemitleiden. Das ist auch eine Sicht, die oft in christlichen Gemeinden präsent ist. Zum Beispiel in so gut gemeinten Sprüchen wie, weißt du, Gott will dich erst zu einer wunderbaren Person machen und dann wird er dir eine wunderbare Person in dein Leben schicken. Oder wenn du dein ganzes Herz Gott gegeben hast, dann wird er dir die Person schicken, die du brauchst. Die Richtung ist immer die gleiche. Gott wird für den richtigen Ehepartner sorgen. Ehe ist das Ideal. Wir haben also zwei weit verbreitete Perspektiven, die sich direkt gegenüberstehen. Die eine sagt, das Entscheidende ist deine persönliche Unabhängigkeit. Ohne diese Unabhängigkeit kannst du nicht glücklich sein. Und die andere sagt, das Entscheidende ist der Partner. Ohne Partner kannst du nicht glücklich sein. Meine Frage ist, was ist deine Sicht auf Liebe und Beziehungen? Egal, ob ihr Single seid, ob ihr in einer Beziehung oder Ehe seid, auch egal, ob ihr Christen oder euch erstmal wieder neu mit Glauben beschäftigt, welche Sicht habt ihr? Tendiert ihr in die eine oder andere Richtung oder seid ihr irgendwo in der Mitte? Und mit diesen einleitenden Gedanken kommen wir jetzt zu diesem Text, den Bernd vorgelesen hat. Und wir wollen der Frage nachgehen, welche Sicht Paulus hier darlegt und was diese Sicht bedeuten kann für die Art und Weise, wie wir unser Single-Sein und auch unsere Partnerschaften leben. Ich habe drei Überschriften. Das große Bild der Liebe, dann die Realität der Liebe und drittens ein Blick auf die wahre Liebe. Starten wir mal mit dem großen Bild der Liebe. Unser heutiger Text steht im ersten Korintherbrief, Brief vom Apostel Paulus, Mitte des ersten Jahrhunderts, an eine junge Kirche in Korinth. Und diese Verse sind Teil von einem größeren Abschnitt, in dem Paulus auf Fragen eingeht, die damals zum Thema Sex, zum Thema Ehe, zum Thema Scheidung, zum Thema Single sein und so weiter, Fragen, die in dieser Kirche aufgekommen sind. Und als ich dann so angefangen habe, den Text zu lesen, musste ich erstmal über Vers 28 schmunzeln, wo Paulus schreibt, ihr begeht keine Sünde, wenn ihr heiratet. Ja, puh, Glück gehabt. Alle, die wir jetzt verheiratet sind, waren wir uns auch ziemlich unsicher. Gut, dass Paulus das hier klärt. Spaß beiseite. Nee, natürlich schreibt Paulus hier eine ganz konkrete Situation hinein. Das ist ganz interessant, in Vers 26 spricht er von einer gegenwärtigen Not. Und diese gegenwärtige Not hat wohl irgendwie die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt verantwortlich ist, in so einer Notzeit zu heiraten. Was diese genaue gegenwärtige Zeit war, also diese Notzeit, das muss offen bleiben. Das ist möglicherweise eine Hungersnot gewesen, ist in anderen Quellen auch zu lesen. Es gibt auch Inschriften dazu, aber wir wissen es nicht genau. Wie auch immer, diese Frage, ist es vor Gott verantwortlich, in bestimmten Situationen zu heiraten? Ich glaube, das ist keine Frage, die uns heute beschäftigt. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und jetzt könnte man die Bibel zuschlagen und sich über aktuelle Fragen unterhalten. Aber damit würden wir etwas Entscheidendes verpassen, was Paulus dann ab Vers 29 schreibt. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine. Wer weint, als weine er nicht. Wer sich freut, als freue er sich nicht. Wer kauft, als werde er nicht Eigentümer. Wer sich die Welt zunutze macht, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was um alles in der Welt will er mit diesen komischen Sätzen sagen? Ja, vorhin haben viele gelacht bei den Sätzen. Zunächst steht hier, die Zeit ist kurz. Da steckt bereits eine Deutung drin. Wörtlich sagt Paulus, die Zeit ist zusammengedrängt. Und damit spielt er auf etwas an, was an anderer Stelle mit Reich Gottes oder mit Überschneidung der Zeiten besprochen wird. Und zwar gab es im ersten Jahrhundert folgende jüdische Erwartung. Eines Tages wird ein Retter kommen. Und wenn dieser Retter kommt, wird die alte Welt, so wie wir sie kennen, eine Welt mit Trauer und mit Leid, eine Welt, in der Liebe enttäuscht wird und Beziehungen kaputt gehen, eines Tages wird diese Welt vergehen, wenn dieser Retter kommt. Und mit diesem Retter wird eine neue Welt anfangen. Eine Welt voller Glück, ohne Trauer, ohne Tränen, voller Frieden und Liebe. Und diese neue Welt wird ewig bestehen. Das war die Erwartung im ersten Jahrhundert. Und was Paulus und die Christen jetzt im ersten Jahrhundert von Jesus verstanden haben, er ist dieser Retter. Aber dieser Retter kommt nicht nur einmal, sondern er kommt zweimal. Er war zunächst in Schwachheit da, wurde als Mensch geboren, hat in gewöhnlichen Verhältnissen gelebt, wurde am Ende an ein Kreuz geschlagen. Wir haben ein paar Bilder vorhin gesehen. Und er hat mit diesem ersten Kommen diese neue Welt begonnen. Und er wird diese neue Welt vollenden, wenn er das zweite Mal in Stärke wiederkommt. Und deswegen leben wir, das ist die große Metanarrative, könnte man sagen, des Neuen Testaments, auch heute noch in der Überschneidung der Zeiten. Wir haben noch die alte Zeit, wir erleben Trauer, kaputte Beziehungen, zerbrochene Lieben. Wir erleben all das. Aber mit Jesus hat bereits eine neue Zeit angefangen. Er sagt selbst, dass das Reich Gottes mit ihm nahe herbeigekommen ist. Das heißt, Gott ist schon am Wirken, er macht schon Dinge neu und er heilt auch jetzt schon Zerbrochenes und erfüllt auch schon jetzt mit seiner Liebe. Das ist die in Jesus begründete Hoffnung, die die Christen damals geprägt hat. Das ist das, wenn Paulus sagt, die Zeit ist zusammengedrängt. Die läuft nicht ewig weiter, sondern die ist zusammengedrängt und die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Und dann sagt Paulus, diese Nachricht von dieser neuen Welt, die hat Auswirkungen. Wenn ihr jetzt Christen seid oder jetzt Christen werdet, lasst jeden Aspekt eures Lebens von dieser neuen Welt her prägen. Von diesem Blick auf die Zukunft, auf die Geschichte, die Gott uns verspricht und die jetzt schon angefangen hat. Die jetzt schon in unser Leben hineinschimmern möchte und hineinschimmert. Und dann gibt er eben diese auf den ersten Blick sehr sonderbaren Beispiele. Er sagt, wer weint, soll leben, als weine er nicht. Was er da meint ist nicht, schluck deine Trauer runter, stellt euch nicht so an, sondern ja, trauert über das, was zerbrochen ist, weint über euren Schmerz, aber lasst die Trauer und die Tränen nicht euer Leben bestimmen. Warum? Weil ihr wisst, die wahre Freude kommt und eure Tränen werden abgewischt werden. Oder er sagt, wer sich freut, soll leben, als freue er sich nicht. Damit meint er nicht, geht mit einer miesen Stimmung durchs Leben, sondern freut euch über das Gute, ja. Genießt das Schöne, aber lasst diese Freude nicht euer Leben bestimmen. Dreht euch in eurem Leben nicht nur um die Freude, die ihr in diesem Leben habt. Da kommt noch mehr, es kommt noch eine größere Freude. Und dann nimmt er diesen Gedanken und wendet ihn auch auf Ehe und das Single-Dasein an. Wer eine Frau hat, soll leben, als habe er keine. Und damit meint er natürlich nicht, wenn wir verheiratet sind, dass wir jetzt schlechte Ehepartner sein sollen. Mit Sicherheit nicht. Sondern es bedeutet, Leute, die wahre Liebe, die wahre Erfüllung eurer Sehnsucht nach Annahme, nach Geborgenheit und Liebe, die wahre Hochzeit kommt noch. Nämlich dann, wenn diese neue Welt vollendet ist und wir bei Gott ankommen. Und das ist auch etwas, was die Bibel tatsächlich als Hochzeit beschreibt. Eine Hochzeit zwischen Jesus Christus und uns, ehrlich gesagt ein sehr befremdliches Bild. Ich glaube vor allem für uns Männer sehr befremdlich. Aber was steckt in diesem Bild drin? Nichts anderes, als dass wir mit Gott verbunden sein werden. Wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen und seine Liebe wird uns komplett ausfüllen. Alles, wonach wir uns im tiefsten sehnen, all das wird er bis zum Rand und noch drüber hinaus erfüllen. Also die wahre Hochzeit, sie kommt noch. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr verheiratet seid, lasst die Ehe nicht euer Leben bestimmen. Genießt eure Ehen, freut euch darüber, aber erwartet nicht, dass in eurer Ehe, in eurem Partner, die tiefste Erfüllung aller eurer Sehnsüchte zu finden ist. Und dann sagt Paulus analog zu den Singles, wenn ihr Singles seid, dann soll euer Leben auch nicht davon bestimmt sein oder definiert sein, dass ihr eben Singles seid. Sucht nicht darin die tiefste Erfüllung, in dieser Unabhängigkeit. Oder ihr Singles, denen es vielleicht schwerfällt, Single zu sein, Paulus sagt, lasst euch davon nicht niederdrücken. Denn das Wahre kommt noch, eure tiefsten Sehnsüchte werden erfüllt werden. Das ist das große Bild, das Paulus hier malt. Und damit sagt er, in dem Moment, in dem ihr anfangt, euch auf Jesus einzulassen, flattert sozusagen eine Einladung in euren Briefkasten. Ihr geht zum Briefkasten, holt diesen Umschlag raus, der sieht wirklich beeindruckend aus. Ihr macht den Umschlag auf, ihr holt die Karte raus, denkt, wow, traumhafte Einladungskarte zu einer Hochzeit. Steht drauf, wir heiraten, du bist eingeladen. Und du denkst, boah, was für eine wundervolle Karte, was muss das erst für eine Hochzeit werden, bei so einer schönen Karte. Und dann merkt ihr, in diesem Umschlag ist noch was drin, was Kleines, Schweres. Gebt den Umschlag um und es fällt ein Ring in eure Hand. Der schönste Verlobungsring, den ihr je gesehen habt, für euch Frauen mit einem wunderschönen Ring drin. Für uns Männer irgendein Pendant, keine Ahnung, was es ist. Vielleicht mit dem Ring schwierig, aber anderes Thema. Und ihr versteht, okay, ich werde bei dieser Hochzeit so viel mehr sein als nur ein Gast. Ich werde so viel mehr sein als nur ein Gast. Ich werde mittendrin sein. Ich bin derjenige, dem diese wunderschöne Karte, diese wunderschöne Einladung gilt. Ich glaube, das prägt das Bild, wie wir leben, wenn wir mit dieser Einladungskarte in der Hosentasche durchs Leben gehen. In dem Moment, in dem wir uns Jesus anvertrauen, steckt Gott uns quasi den Verlobungsring an. Und er gibt uns ein Versprechen, die Liebe, nach der ihr euch sehnt, die Anerkennung, die ihr sucht, die Annahme, nach der ihr euch ausstreckt, die Geborgenheit, die ihr braucht, ihr werdet sie finden, ihr werdet sie erleben, in voller Fülle bei mir. Und deshalb sagt Paulus, euer Single-Sein, egal ob ihr jetzt noch länger Single seid oder ob ihr jetzt Single seid und das auch genießt oder ob ihr einen Partner sucht, all das ist vorläufig. Das Wahre, was euch zutiefst erfüllen kann, das kommt noch. Scheint schon rein in euer Leben, aber es kommt noch. Und deshalb richtet euch auf Christus aus, denn er will schon jetzt in euer Leben hineinstrahlen. Und ihr Ehepartner, Ehepaare, auch die Ehe ist vorläufig. Auch die Ehe ist vorläufig. In Epheser 5 sagt Paulus, dass die Ehe ein geheimnisvolles Bild für die Beziehung zwischen Christus und uns ist. Ein Bild für diese hingebungsvolle Liebe, die Christus uns entgegenbringt, die wir jetzt schon erleben können und die uns einmal völlig ausfüllen wird. Und Ehe soll ein Abbild davon sein. Das heißt, genießt die Ehe, übernehmt Verantwortung, lebt diese Liebe aus, die Christus uns entgegenbringt. Aber auch diese Ehe ist vorläufig. Im Himmel gibt es keine Ehe. Deswegen auch da richtet euch schon jetzt auf Christus aus. Zusammenfassend kann man sagen, dass Paulus hier sagt, verheiratet sein und Single sein sind zwei absolut gleichwertige Lebensentwürfe und Lebenssituationen. Das eine ist nicht grundsätzlich besser als das andere. Ehe ist nicht das Ideal, sondern wir sind gemeinsam unterwegs zu dem, der wirklich das Ideal ist, zu dem, der schon hier war und der kommen wird und der uns wirklich erfüllen wird, bis ins Tiefste. Das ist das große Bild, das Paulus hier in diesem Text skizziert. Und die Frage ist natürlich, leben wir aus diesem Bild? Bestimmt diese Perspektive unseren Alltag? Oder sind es doch andere Perspektiven? Und damit kommen wir zur zweiten Überschrift, die Realität der Liebe. Wir haben am Anfang kurz über diese zwei Perspektiven nachgedacht, über die Sicht der Tinder-Kampagne und über diese traditionelle Sicht. Und ich glaube, beide Perspektiven prägen uns jeden Tag. Beide Perspektiven prägen uns jeden Tag und sie werben um unser Herz. Zwei gegensätzliche Sichten, die aber eins gemeinsam haben. nämlich die Tendenz, diesen Gedanken aus unserem Herzen zu verdrängen, dass Gottes Liebe das Entscheidende ist. Beide bieten uns etwas an mit diesem Versprechen, dass es uns wirklich erfüllen wird. Dass es uns glücklich macht und uns das gibt, wonach unser Herz schreit. Beide bieten uns sozusagen einen Ersatzgott an. Sie versprechen, wenn du das hast, dann wird dein Leben gut sein. Dann hast du erfülltes Leben. Die Stimme der Tinder-Kampagne sagt, wenn du persönliche Unabhängigkeit und Freiheit hast, dann kannst du deinem Herzen folgen und dein Leben wird erfüllt sein. Die Stimme der traditionellen Sicht sagt, wenn du den richtigen Partner findest und verheiratet bist oder heiratest, dann wirst du komplett sein und ein erfülltes Leben haben. Zwei Stimmen, die wir ständig hören und die unseren Umgang mit dem Single-Sein und auch unseren Umgang mit Beziehungen prägen und oft auch verzerren. Und ich versuche das mal anhand von ein paar Beispielen konkreter zu machen. Wenn ihr Single seid, dann flüstert euch diese Stimme der Unabhängigkeit wahrscheinlich Folgendes zu. Ihr lieben Singles, gut, dass ihr in keiner festen Beziehung seid. Genießt das Leben, folgt eurem Herzen und euren Wünschen. Naja, und das, was in Beziehung eigentlich einen geschützten und vertrauten Rahmen hat, naja, das könnt ihr doch auch haben. Sammelt sexuelle Erfahrungen, datet durch die Gegend, nicht weil es was Ernstes werden könnte, sondern weil es Freiheit und Spaß bedeutet. Folgt eurem Herzen, das ist entscheidend. Darin findet ihr Erfüllung. Oder diese Stimme prägt auch die Art und Weise, wie wir einen Partner suchen und was wir von einem Partner erwarten. Es scheint ganz entscheidend, dass ich meine Unabhängigkeit und meine Freiheit behalte, dass ich all das genau ausleben kann, was in meinem Herzen ist. Mein Partner darf mich in keiner Weise einschränken oder auch in Frage stellen. Auch ein Partner, der alles fördert in mir, der mich in meinen Wünschen fördert, der mich in meiner Unabhängigkeit fördert. Ich suche letztlich einen Partner, der mich in meiner Selbstverwirklichung und in meinem Drehen um mich selbst unterstützt. Aber damit werde ich immer eine Beziehung mit großer Distanz leben. Bei der ich mich eigentlich nie wirklich auf den anderen einlassen kann. Und bei der mich der andere auch nie wirklich bremsen kann. Oder mich in Frage stellen kann. Aber es ist auch die Stimme der Unabhängigkeit, die dafür sorgt, dass so viele Leute meiner Generation oder auch in der Generation danach eine große Angst davor haben, sich festzulegen. Eine Entscheidung für den einen Partner zu treffen. Ja, diese ganze Skepsis und Angst vor Ehe, diese Sprüche, ein Ring sie zu binden, sie ewig zu knechten, meiner Generation ein Spruch, der relativ häufig kommt, der aus Herr der Ringe oder auch Ehe, lebenslängliche Doppelhaft, das ist alles lustig gemeint, aber das drückt diese Haltung aus, was ist, wenn ich mich festlege und das dazu führt, dass ich meine Unabhängigkeit und meine Lebenswünsche nicht mehr so ausleben kann, wie ich das möchte. Was dann? Bleibe ich da nicht komplett auf der Strecke? Das ist die größte Angst, wenn dieser Gottersatz der Unabhängigkeit in meinem Herz Unwesen treibt. Aber auch als Ehepaare kennen wir diese Stimme. Wenn ihr verheiratet seid und denkt, oh, all diese Verpflichtungen der Frau oder den Kindern gegenüber, wenn ich doch einfach mal nur das ausleben könnte, was in meinem Herzen ist, ständig Rücksicht nehmen, ständig da sein, ja, ich bin so leid, einfach mal ausbrechen, dann wäre alles gut. Oder wenn ich doch mal nicht nur mit dieser einen Frau oder diesem einen Mann sexuelle Erfahrungen hätte, dann wäre mein Leben doch voller, spannender und glücklicher. Ich glaube, diese Stimme ist da. Und sie prägt unser Single-Sein und unsere Beziehungen. Sie sagt uns in der großen Unabhängigkeit, da findest du dein Glück. Die Frage ist, gehen völlige Unabhängigkeit und innige, vertraute Liebe wirklich zusammen? Ist wirklich möglich? Und jetzt denkt ihr vielleicht, deswegen bin ich auch ein Vertreter der traditionellen Sicht. Finde das Glück in deinem Partner. Ja, ein richtiger Partner fürs Leben und das Leben wird gut. Aber auch da wird der Partner sehr schnell zum Gottersatz. Denn plötzlich erwarten wir alles von unserem Partner. Tom Inglis, ein irischer Soziologe hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, früher glaubten wir an Gott, heute glauben wir an die Liebe. Der Partner wird so zum Erlöser. Der Partner wird zum Erlöser. Und wenn ihr Single seid, dann kennt ihr vielleicht diese Stimme, die euch einreden will, euch fehlt etwas ganz Entscheidendes. Ihr seid nicht genug. Ihr braucht sozusagen diesen Partner, der euch aus dieser misslichen Lage befreit. Oder wenn ihr Single seid und geradezu darunter leidet, und ich meine jetzt nicht, dass die unerfüllte Sehnsucht nach einem Partner schmerzhaft ist. Versteht mich da bitte nicht falsch. Aber wenn diese unerfüllte Sehnsucht dein ganzes Leben prägt, dir jegliche Freude nimmt, du anfängst, dich vielleicht sogar anzuklagen und dich dafür zu hassen, dass du immer noch niemand hast und vielleicht auch in einem Alter bist, wo du gedacht hattest, du bist schon lang verheiratet. Wenn es dir so geht, ich glaube, dann glaubst du an dem Götzen der traditionellen Sicht, dass ein gutes und erfülltes Leben nur mit einem Partner möglich ist. Und lass mich das mal deutlich sagen, das stimmt nicht, das ist einfach nicht wahr. Und warum bin ich da ziemlich sicher? Erstens, weil ich glückliche Singles kenne. Singles, die nicht völlig desperate sind, sondern die ein glückliches Leben führen. Und zweitens, weil Jesus Christus Single war und da offenbar nichts zum wahren Glück gefehlt hat. Oft ist es nicht das Single-Sein an sich, sondern es sind Erwartungen an uns und das falsche Selbstbild, auch Lügen, die wir über uns selbst glauben, die ein glückliches Single-Sein so unmöglich und so unerträglich erscheinen lassen. Ja, versteht mich nicht falsch, die Sehnsucht nach einem Partner ist gut. Aber dieser Gedanke, dass man kein erfülltes oder gutes Leben ohne Partner haben kann, ich glaube, das ist eine große Lüge. Und diese Stimme der traditionellen Sicht ist auch in unseren Ehen präsent. Diese Erwartung, dass der andere derjenige sein muss, der mich glücklich macht, der alles in mir gut macht, der all meine tiefsten Bedürfnisse stillt. Vielleicht kennt ihr das. Um es mal auf den Punkt zu bringen, Annika, meine Frau, ist nicht der perfekte Partner. Und auch ich bin nicht ihr perfekter Partner. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Frau und sie tut mir gut. Wir ergänzen uns an vielen Stellen. Wir sind sehr unterschiedlich und es ist oft auch anstrengend. Aber es ist wichtig, weil es mich herausfordert, weil es mich in Frage stellt, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich selbst zu reflektieren, auch manche Lebenslügen und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu entlarven. Es hilft mir, mich weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen meines Lebens und umgekehrt genauso. Ich bin froh, dass wir verheiratet sind und wir auch einen vertrauten Rahmen haben, um mit unseren Problemen, die wir beide auch haben, umzugehen. Aber Annika wird niemals der perfekte Partner sein, der alle meine Bedürfnisse und alle meine Erwartungen erfüllt. Und je mehr ich das erwarte, desto mehr erdrücke ich sie. Und desto mehr distanziere ich mich von ihr. Das merke ich immer wieder. Ja, diese ganzen Erwartungen, die ich so auf sie projiziere, wo ich denke, sie muss sie alle erfüllen, die schaffen eine riesige Distanz zu ihr. Der Ehepartner ist nicht dafür da, aber es gibt diese Stimme in mir, die das immer wieder mir einflüstert. Sie muss dich glücklich machen. In allen Bereichen. In dem, wo ich jetzt eine Lehre habe, muss sie mich glücklich machen. Vielleicht kennt ihr diesen Punkt, wo ihr das realisiert, dass der andere das nicht ist. Und was ist dann? Oder was ist, wenn ihr in eurer Partnerschaft durch eine Phase geht, in der der andere aufgrund von Umständen oder Entwicklungen gerade nicht in der Lage ist, eure emotionalen Bedürfnisse oder eure sexuellen Bedürfnisse oder euer Bedürfnis nach Trost und Sicherheit zu stillen? Was passiert dann? Ist er oder sie dann der oder die Falsche? Alain de Botton, Schweizer Schriftsteller, der in London lebt, kein Christ, schreibt dazu in der Zeit in einem Artikel ein paar sehr spannende Sätze. Muss mal eins weiter. Wir haben die falsche Person geheiratet. Die gute Nachricht, das macht nichts. Denn wir müssen uns nicht von ihm oder ihr trennen, sondern nur von der Vorstellung, es gäbe ein perfektes Wesen, das all unsere Sehnsüchte stillen könnte. Wir müssen akzeptieren, dass jeder Mensch uns frustrieren, verärgern und enttäuschen wird. Und dass wir, ohne es böse zu meinen, ihm dasselbe antun werden. Mich fordert dieser Satz heraus. Wichtig, er schreibt hier nicht über Ehen, in denen Missbrauch oder Gewalt stattfindet, sondern über Ehen, in denen man realisiert, der andere ist nicht so, wie ich mir das erhofft habe und wie es vielleicht am Anfang durch die rosarote Brille ausgesehen hat. Es bleiben Wünsche und Bedürfnisse unerfüllt. Und schlussendlich sagt der Bouton nichts anderes als unser Text: Es ist Zeit, den Partner nicht mehr zu einem Gottersatz zu machen. Es ist Zeit, den Partner nicht mehr zu einem Gottersatz zu machen. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Ich bin da schnell durch. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Aber ich hoffe, ihr versteht zumindest ein bisschen, was Paulus hier adressiert. Es tobt sozusagen ein Kampf um unser Herz. Wovon erwarten wir, dass unser Herz erfüllt ist und zur Ruhe kommt? Wo vermuten wir echtes, andauerndes Glück? Erwarten wir das von Unabhängigkeit, vielleicht mit romantischen und sexuellen Abenteuern? Erwarten wir das in der Tiefe von unserem Partner? Oder erwarten wir es von Gott? Da, wo unser Herz hinschaut, es wird entscheidend prägen, wie wir mit unserem Single-Sein umgehen und uns darin fühlen und wie wir mit unseren Beziehungen umgehen und uns darin fühlen. Und die Frage ist, was könnte uns dazu bringen, zu glauben, dass Gottes Liebe wirklich so gut ist, dass sie uns in der Tiefe erfüllen kann? Was könnte uns dabei helfen? Und das ist noch die dritte, wesentlich kürzere Überschrift, der Blick auf die wahre Liebe. Wir lernen Gott zu vertrauen, wenn wir sehen, wie Gott uns liebt. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns geschaffen hat, um in ihm dieses Gegenüber zu finden, das uns ausfüllt und komplett macht. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir bei ihm ungetrübte Freude, ewiges Glück und das Leben finden. Wir hatten das vorhin in dem Vers. Und ja, er hat uns auch zur Beziehung untereinander geschaffen, ganz wichtig. Aber nie in dem Sinne, dass wir einander das werden, was Gott für uns sein will. Nie mit dem Ziel, dass wir Gott loswerden und ohne ihn glücklich sind. Aber wir wenden uns immer wieder von ihm ab, weil wir nicht glauben können, dass es wirkliche, tiefe Erfüllung unseres Herzens bei ihm zu finden gibt. Wir hören auf diese Stimmen, auf diese uralte Lüge, von der wir schon in der Anfangsgeschichte in der Bibel lesen: Gott allein wird nicht ausreichen, um dein Leben zu erfüllen. Gottes Liebe und Gottes Nähe, das wird nicht genug sein. Der hält dir was vor. Ihr müsst es woanders suchen. Da geht noch mehr. Das ist diese alte Lüge. Und wir suchen das in Unabhängigkeit, wir suchen es in Partnern und wir suchen es in so vielen anderen Dingen. Wir wenden uns von Gott ab. Und wie reagiert Gott drauf? Trennt er sich von uns? Reicht er die Scheidung ein? Nein, er geht uns nach. Und er zeigt uns am Kreuz das ganze Ausmaß seiner Liebe. Er will nicht, dass wir von diesen Ersatzgöttern verdreht werden, dass unsere Identität und unsere Beziehungen darunter leiden, sondern er geht uns nach, um uns für seine Liebe zu gewinnen, wie der beste Nährboden ist, um glücklich als Single und glücklich als Ehepartner zu leben, auch eine glückliche Ehe zu führen. Jesus Christus, Gott selbst, geht den weitesten und härtesten Weg, um uns mit seiner Liebe zu beschenken und zurückzugewinnen. Und schaut euch mal seine Liebe an. Jesus ist bereit, sein Leben für dich zu geben. Ja, Romantik pur. Jemand ist bereit, sein ganzes Leben für dich einzusetzen. Wie sehr wünschen wir uns das? Und was sind wir nicht alles bereit aufzugeben, wenn uns jemand dieses Versprechen macht? Aber Jesus war nicht nur mit Worten dazu bereit, mehr als Sofa oder irgendwelche nette Bootromantik, sondern Versprechen ist Realität geworden. Er hat sein Leben für dich aufgegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Es ist eine Liebe, die alles gibt. Eine Liebe, die all unsere Fehler sieht die sie aber nicht vorhält, sondern vergibt. Eine Liebe, die um uns kämpft, wenn wir uns zurückziehen und woanders unser Glück suchen. Eine Liebe, die uns aufbaut, wenn wir unsicher sind. Eine Liebe, die das ist, wonach wir uns so oft sehnen. So oft sehnen auch in der Partnerschaft. Und wenn Gottes Liebe in der Vergangenheit, als Jesus stirbt, nichts zurückgehalten hat und alles gegeben hat, wird diese Liebe dann nicht auch heute in der Gegenwart, heute am 29. September 2019, und nicht auch in der Zukunft eine Liebe sein, die alles gibt? Oder anders gesagt, wenn er am Kreuz alles für uns gibt, kann er dann nicht auch alles heute in uns füllen? Unsere Unabhängigkeit wird diese Sehnsucht unseres Herzens nach Glück niemals zur Ruhe bringen. Der beste Partner der Welt wird unsere Sehnsucht nach Liebe und Intimität niemals stillen können. Das kann nur der, der uns mit allem liebt, was er hat und was er ist. Gott, der uns für seine Liebe geschaffen hat, wird nicht aufhören, uns zu suchen, bis er uns mit seiner Liebe gefunden hat. Das ist die Grundbotschaft des christlichen Glaubens. Und wenn unser Herz wieder auf ihn kalibriert ist, wird es die Art und Weise prägen, wie wir mit unserem Single-Sein und unseren Beziehungen umgehen. Dann werden wir diese Ersatzgötter in den Wind schießen und in Gott eine Ruhe und eine Erfüllung finden, die uns befreit. Befreit, glücklich zu sein, völlig egal, ob wir Single oder in einer Beziehung sind. Befreit, Verantwortung zu übernehmen für uns selbst und für unseren Partner. Befreit, Freundschaften und Beziehungen zu leben, die tatsächlich auch Glück bringen. Mehr, als sie ohne Gott je in der Lage wären. Und befreit, für den zu leben, der sein Leben für uns gegeben hat. Und die Ersatzgötter werden immer wieder angekrochen kommen. Heute Nachmittag beim Streit mit einem Ehepartner und heute Abend beim Film. Und sie werden darum kämpfen, dass du ihnen zuhörst und ihnen glaubst. Sie werden dich auch immer wieder überzeugen und sie werden auch immer dein Leben prägen. Aber wir sind hier eine Gemeinschaft von Singles, von Paaren und Ehepaaren, die Gott nicht umsonst zusammenstellt, sondern die diese wunderschöne Aufgabe haben, immer wieder gemeinsam unseren Blick auf Jesus Christus zu richten. Unseren Blick darauf zu richten, zu verstehen, was da passiert und dann neu zu erleben. Die wahre Liebe und die Erfüllung meiner Träume finden wir nur bei ihm. Amen.